Meine sehr verehrten Damen und Herren, bienvenidos bei Papierstopp Podcast, dem Fachpodcast für Literatur aus Venezuela, Argentinien, Peru und Brasilien. Wenn das mal keine Rundreise ist, dann weiß ich auch nicht. Und natürlich haben mich meine besten, schönsten und tollsten Jetsetterinnen wieder mit am Start dabei, aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet. Annika.
Hola!
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon und am Start aus dem international bekannten Saarbrücken, Maike.
Ich sag immer noch, salut. Und was wären wir ohne ihn, den International Man of Literature aus Münster, unser Robin?
Ich sag einfach mal Bonjour, um mal alles zu brechen. Ja, willkommen zur heutigen Sonderfolge. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen am Titel. Es geht heute um den International Booker.
Exciting.
Ja, genauso wie das sein muss und genauso exciting fangen wir natürlich auch an und erklären einmal kurz den Leuten, die es vielleicht noch nicht wissen, was ist eigentlich dieser ominöse International Booker Prize? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Was macht der? Einmal ganz kurz zusammengefasst, der International Booker Prize wird seit 2005 verliehen. Bis 2015 wurde alle zwei Jahre verliehen, seit 2015 jedes Jahr. Und da wird ein Werk gekürt, was ins Englische übersetzt wurde, in Großbritannien oder in Irland erschienen ist. Und genau, da gibt es eine Longlist und eine Shortlist. Und der Gewinner bzw. die Gewinnerin am Ende bekommen 50.000 Pfund. Diese 50.000 Pfund werden aufgeteilt zwischen dem Übersetzer bzw. der Übersetzerin und dem Autor bzw. der Autorin.
Dazu muss man, glaube ich, auch wissen, dass wir hier in Deutschland ja sehr verwöhnt sind mit übersetzter Literatur aus aller Welt. Der englischsprachige Buchmarkt hingegen ist so groß, weil so viele Leute auf der ganzen Welt auf Englisch schreiben, dass es übersetzte Werke umso schwerer haben, insbesondere aus kleinen Sprachen. Das macht den International Booker umso wichtiger, weil hier ja theoretisch jedes Buch aus der ganzen Welt, das ins Englische übersetzt wird, nominiert werden kann, wenn es eben in England und oder Irland erscheint. Das umfasst sowohl Romane als auch Kurzgeschichtensammlungen und sofort eine riesengroße Sichtbarkeit bekommt, die eben im englischsprachigen Markt auch sehr schwer zu bekommen ist. Plus die internationale Leserschaft, die auf Englisch liest, was ja mehr Leute sind als nur die Menschen, die ausschließlich Englisch sprechen, hat mal wieder eine schöne Preisliste, um zu diskutieren, was international wichtig ist. Und zwar sowohl inhaltlich, also welche Themen werden in der Literatur behandelt, welche Themen werden reflektiert in Geschichten und auch ästhetisch. Was ist besonders angesagt? Hier haben wir wieder die großen Trends, denen wir auch nachher, Achtung, Foreshadowing, begegnen werden. Autofiktion, bei Südamerika selbstverständlich magischer Realismus, ganz wichtig. Und das zu vergleichen, was ja eigentlich, wie uns schon mal der ehemalige Juryvorsitzende Frank Wynne sagte, bedeutet, Äpfel mit Waschmaschinen zu vergleichen, macht eben viel Spaß, weil man eben sieht, dass so unterschiedliche Geschichten auf der ganzen Welt erzählt werden und ja auch jeder, der mitdiskutiert auf der ganzen Welt, das werden wir nachher auch bei unseren Beispielen sehr, sehr stark merken, unterschiedliche Einstellungen zu den Büchern hat, weil wir alle aus unserer kulturellen Haut nicht rauskommen. Wir werden nachher ein Buch zum Beispiel haben, das eine Blut- und Bodenmetaphorik hat, was für uns als Deutsche sehr verstörend ist, aber im Heimatland überhaupt nicht. Lauter solche Dinge kann man hier untersuchen. Und wir haben es jetzt schon ausführlichst dargelegt und angeteased. Hier gibt es eine Liste mit 13 Titeln. Das Booker Dozen hat bekanntermaßen beim regulären Booker für englischsprachige Literatur und bei dem für übersetzte Literatur 13 Titel, was keinen Sinn macht, aber ist traditionell so. Deswegen nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. Ja, das Dutzen mit 13 Titeln. Why not, sagen die sich in London. Und ich sage weiter so. Es ist immerhin noch ein Buch mehr, das Aufmerksamkeit erhält auf dem internationalen Parkett. Wir haben uns überlegt, wir schauen insbesondere aus Südamerika. Annika, warum ist das so?
Ja, das ist so, weil wir nicht nur der Preislisten-Podcast eures Vertrauens sind, sondern weil wir natürlich auch immer auf internationale Literatur schauen und wir schauen in die Nischen und wir sind so nerdig. Wir hatten schon mal eine Südamerika-Folge mit Literatur aus verschiedenen südamerikanischen Ländern. Das war die Folge 133, schon ziemlich lange her. Und Robin wollte immer noch eine Lateinamerika-Folge haben und jetzt kombinieren wir das Ganze einfach. Wir machen den International Booker zum zum dritten Mal in diesem Jahr und wir machen ihn mit dem Schwerpunkt Lateinamerika, einfach weil wir es können. Also heute wird's super nerdig, aber wir sind total gespannt, weil genau wie Maike gesagt hat, diesen Südamerika-Schwerpunkt, 4 nominierte Titel, insgesamt 13 von den 13, das ist uns aufgefallen und da haben wir gedacht, also selten war die Gelegenheit so günstig. Deswegen heute 4 lateinamerikanische Bücher und vielleicht kann man sie dann ja unterm Strich doch so ein bisschen mehr vergleichen. Also nicht Äpfel-Waschmaschinen, aber vielleicht Äpfel und Wassermelonen. Vielleicht nähern wir uns so ein bisschen an.
Also 2 von den südamerikanischen Entries haben es auf die Shortlist geschafft. Die Shortlist ist schon raus beim International Booker. 2 der Südamerika-Bücher, über die wir heute sprechen, sind auf der Shortlist. Die anderen beiden hat es nach der Longlist rausgekegelt. Das stört uns nicht. Robin kriegt hier im kleinen Patriarchat extra von Papierstopp Podcast heute seinen Willen und wir machen alles, alles, alles aus Südamerika. Vorher schauen wir aber auch mal, welche Bücher, die skandalöserweise nicht aus Südamerika stammen, es auf die Shortlist geschafft haben und damit eine Chance haben, am 21. Mai gekürt zu werden zum weltweit besten ins Englische übersetzten Buch überhaupt. Schauen wir mal als allererstes, also für dieses Jahr, ne, wollen wir nicht übertreiben. Schauen wir mal als allererstes nach Schweden. Ein Buch, auch bei der internationalen Lesegemeinschaft sehr beliebt. Die Details, The Details von Ia Genberg gibt's auch schon auf Deutsch. Worum geht es da? Es geht um eine Frau, eine bisexuelle Frau, die mit einem Virus im Bett liegt. Ja, der Roman wurde wirklich während Covid geschrieben, ihr ahnt es schon. Und sie nimmt ein Buch zur Hand, in dem findet sie eine alte Inschrift von ihrer früheren Geliebten Johanna. Und dann extrapoliert sie von diesem Punkt wie in einem Fiebertraum in ihre Vergangenheit hinein. Also hat einen leicht experimentellen Charakter, die Scherben der Vergangenheit, die sich zusammenfügen. Es geht um eine Liebhaberin und einen Liebhaber. Und auch ihre Rolle als Tochter, das sind so die 3 Angelpunkte im Buch, ist ein sehr solides Buch, das, und das werden wir nachher auch merken, weil wir arbeiten ja gerne noch die Parallelen zwischen den Booker-Entries heraus, sehr, sehr viel mit Referenzen zu Literatur arbeitet. Also wir haben hier ganz viel Puzzle-Literatur, die nominiert wurde auf der Longlist auch, die auf andere Kunstwerke, vor allem auch moderne und postmoderne Kunstwerke verweist. Hier sind es vor allem Paul Auster und Thomas Tranströmer, die angesprochen werden, aber auch ganz viele andere Literaturreferenzen. Halluzinatorischer Text, nicht schlecht, aus meiner Sicht aber kein Booker-Gewinner, was wahrscheinlich bedeutet, dass am Ende Ia Genberg gewinnt. Egal! Schauen wir schnell auf einen anderen Entry, der nicht aus Lateinamerika stammt, aber trotzdem auf der Shortlist steht. Rente Posthuma aus den Niederlanden. What I'd Rather Not Think About heißt ihr Buch. Wir treffen hier auf Zwillinge. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil das erfährt man ganz am Anfang. Einer der Zwillinge, der männliche Zwilling, begeht Selbstmord. Und die verbliebene Schwester spürt den Weg dorthin nach, hinterfragt, was sie hätte wissen können, setzt sich auch mit dem auseinander, was man sehr selten liest in der Literatur, was der Selbstmord für die Hinterbliebenen bedeutet, was es heißt, jemanden in der Familie an Suizid zu verlieren. Das ist als Konzept natürlich sehr, sehr ambitioniert und lobenswert. Wir kriegen auch die pflichtgemäßen kulturellen Referenzen. Hier haben wir Osho und Trump und Wien und dann gucken die auch noch Survivor. Das kann man lustig oder geschmacklos finden. Aber alles in allem war das hier, und hier sind wir wieder im kulturellen Rahmen. Da bin ich gespannt, was ihr beide jetzt sagt, Annika und Robin. Im kulturellen Rahmen wird es hier für die Deutschen eng, weil wir haben hier dauernd Referenzen an Dr. Josef Mengele, der ja für die Nazis Zwillingsexperimente gemacht hat, was mit dem Plot eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Das ist aus meiner Sicht eine sehr geschmacklose und verunglückte Metapher, die hier drin steht, was aber interessanterweise von vielen Leuten auf der ganzen Welt so nicht wahrgenommen wird. Also da ist eine starke kulturelle Komponente drin. Wäre die auch verstört gewesen von Mengele vergleichen?
Ja.
Ja, ja. Okay, gut. Bin ich zumindest nicht alleine und wir können zum nächsten Buch auf der Shortlist übergehen, das nicht aus Lateinamerika stammt.
Ja, wir wechseln nochmal ganz kräftig den Kontinent und zwar geht's ab nach Asien. Hier haben wir nämlich Mata 210, so zumindest der englische Titel, von Hwang Sok-yong, einer der bekanntesten und profiliertesten Autoren aus Korea. Er ist, wie gesagt, in seinem Heimatland bekannt. Es gibt auch schon ein paar Werke von ihm übersetzt ins Deutsche, jetzt aber nicht der aktuelle Titel, der hier auf der Shortlist zu finden ist. Der Autor befasst sich schon immer in seinen Werken, das ist ein zentrales Thema, kritisch mit der Vergangenheit seines Heimatlandes und auch Mata 210 hat das zum Inhalt. Es ist ein sehr, sehr großes Werk, multigenerational. Es erzählt die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts der koreanischen Geschichte anhand einer Familie über drei Generationen hinweg, einer Arbeiterfamilie. Es steht ein Protest im Vordergrund. Einer der Protagonisten des Buches hat seinen Job verloren und klettert aus Protest auf den Schornstein seiner Fabrik, in der er gearbeitet hat. Und es wird, wie gesagt, anhand dieser Familie also die ganze Geschichte des Landes aufgerollt, von der japanischen Kolonialzeit über die Befreiung bis hin in das moderne Korea. Und ja, kritisch, wie gesagt, der Autor, also ein sehr politisches Buch. Und natürlich, wenn man das anhand einer Familie erzählt, klingt das auch nach etwas, was uns hier sehr gefallen könnte. Ich kann es nicht einschätzen, ehrlich gesagt, wie weit es hier kommt im Booker, weil Maike hat es ja gerade schon gesagt, wir haben hier eine interessante Auswahl auf der Shortlist, vor allem auch zwei Werke stellen wir euch ja nochmal gleich ein bisschen genauer vor. Auf jeden Fall ist das hier ein Eintrag, der also sehr politisch ist und sicherlich ja moderne und Vergangenheit, ne? Was kann man aus der Vergangenheit lernen von einem Land und das von einem in der Hand eines profilierten Autors. Also es klingt zumindest sehr, sehr vielversprechend. Ich würde mal so einen halben Daumen einfach aus Sympathie mitdrücken.
Das ist doch gut. Dann kommen wir doch zum letzten Buch, was wir hier nicht mehr vorstellen. Und zwar geht es jetzt wieder zurück in heimatliche Gefilde, nämlich zu dem Buch Kairos von Jenny Erpenbeck. Ja, es ist aus dem Deutschen geschrieben. Einige von euch werden Jenny Erpenbeck vielleicht auch noch kennen. Und auch die Geschichte klingt jetzt zumindest für meine deutschen Öhrchen nicht ganz so neuartig, nenne ich es einfach mal. Sie spielt im Juli 1986 eine junge Studentin und ein Mann älteren Semesters begegnen sich. Er ist verheiratet, sie nicht. Es gibt sofort eine Affäre, eine Liebesbeziehung. Dann gibt es aber jedoch einen Bruch und das alles kurz bevor die DDR zugrunde geht und zusammenbricht und der ganze Mauerfall und die Wiedervereinigung, ja, die beiden Schicksale so ein wenig durcheinander würfeln. Also ich muss sagen, man muss ja schon sagen, also die Geschichte hat man jetzt schon öfter gehört. Ne? Das ist ja jetzt kein so neues Phänomen, DDR-Geschichte, Liebe über zwei Welten hinweg, bla bla bla. International vielleicht durchaus interessant für Leute, die sich vielleicht mit diesem Thema noch nicht auskennen. In Deutschland, muss ich sagen, ist das Thema doch ein bisschen ausgelutscht, aber ich will auch nicht zu sehr auf Kairos von Jenny Erpenbeck rumprügeln.
Doch, warum denn nicht?
Ja, also ich glaube, Robin, es kommt, glaube ich, drauf an, wie es erzählt wird. Und ich finde es total interessant und ich halte gleich die Klappe, weil Annika und Robin wissen, ich kann mich da richtig reinsteigern, mich richtig aufregen. Ich finde es manchmal skandalös, was übersetzt wird und was nicht übersetzt wird aus der deutschen Literatur oder aus der deutschsprachigen Literatur, besser gesagt. Und was im Rest der Welt so als unsere wichtigsten Autoren verkauft wird. Jetzt muss man dazu sagen, der International Booker hat in der Vergangenheit schon mehrfach ein Herz für den großartigen Clemens Meyer gezeigt, der großartige Literatur über den Zusammenbruch der DDR oder auch das Leben in Ostdeutschland geschrieben hat und weiterhin schreibt. Aber Jenny Erpenbeck, habe ich manchmal das Gefühl, wird im Ausland größer wahrgenommen, als sie in Deutschland wirklich ist. Und sowas finde ich immer sehr. Ich sage einfach nichts mehr. Sollen wir über südamerikanische Bücher sprechen?
Das ist doch eine sehr gute Idee. Dann lasst uns doch mal zu den südamerikanischen Titeln kommen, die wir hier für euch vorbereitet haben. Vier sind es an der Stück, deswegen hauen wir jetzt auch direkt mal rein und sprechen über das erste aus Argentinien. Annika, was ist da los?
Ja, genau. Wir starten mit Argentinien und zwar mit dem Werk von Selva Almada, Not a River, so heißt die englischsprachige Übersetzung, die hier nominiert ist und die von Andy McDermott vorgenommen wurde. wir haben es ja gerade schon gesagt, AutorIn und ÜbersetzerIn teilen sich hier im Falle eines Gewinnes den Preis, was wir natürlich auch ziemlich geil finden. Aber dieses Buch gibt es schon auf Deutsch. Kein Fluss ist der deutsche Titel. Das könnt ihr also auf Deutsch auch schon lesen. Und worum geht es hier? Es geht hier ja tatsächlich um drei Männer am Fluss. Das vielleicht erstmal vorweg, die also zu einem Angelausflug gemeinsam an den Fluss gefahren sind. Wir haben es hier mit zwei Mittelalten und einem etwas jüngeren Mann zu tun. Wir lernen die drei kennen, wie sie gerade einen großen Fang erleben, einen riesen Rochen, also 90 Kilo Fisch holen die da aus dem Fluss raus, hängen den erstmal zum Trocknen auf und dann lernt man so ein bisschen was über die Männer kennen, über ihre Konstellation, die beiden Älteren, der eine Enero, Mitte 50 sind die ungefähr, und der andere El Negro, die kennen sich schon seit der Kindheit, Freunde von Kindesbeinen an sozusagen, und eigentlich waren die zu dritt, der Eusebio gehörte auch noch dazu, der ist allerdings vor ein paar Jahren gestorben, ertrunken, und wieso, weshalb, warum, das ist eines der Mysterien, die hier im Laufe des Plots erklärt oder geklärt werden. Und Eusebios Sohn Tilo ist der dritte Mann, der also mit den ehemals besten Freunden seines Vaters jetzt auf dieser Fischtour ist. Es gibt noch einen zweiten Nebenplot, denn diese drei Männer sind auf einer Insel und der Nebenplot oder der zweite Plot, der ist fast schon gleichwertig. Der handelt von diesen Menschen auf der Insel, genauer gesagt von den Frauen der Inseln. Da gab es nämlich mal eine Party, die für zwei Mädchen nicht gut endete, und es gibt noch andere Frauen auf der Insel, die auch ja unter den Männern dort leiden, und das Ganze wird so ein bisschen zusammengeführt, weil es zwischen diesen Frauen der Insel und den drei Männern, die da zum Angeln kommen, auch in der Vergangenheit schon Begegnungen gab. Das Ganze also etwas mysteriös. Wer ist wohin verschwunden? Was ist diese Konstellation mit den Männern? Da steckt noch so ein bisschen mehr dahinter. Man hat immer so das Gefühl, man kommt dem Ganzen aber nach und nach auf die Schliche. Und man bleibt auch gewissermaßen gerne dran, denn es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die Selva Almada hier ausbreitet. Also sprachlich ist man da wirklich richtig drin in diesem Ort, in dem die Opossums und die Visachas über den Boden huschen und die Churupi-Schoten knistern, wenn man darüber geht. Also ihr seht schon, es ist richtig die Insel da, dieser Fluss, die Leute, die dort leben, in dieser ländlichen Region in Argentinien, die natürlich auch eine ganz eigene Gesellschaft haben, wo der Dorfheiler noch eine ganz andere Bedeutung hat, wo ganz viel Mate getrunken wird, und natürlich auch die Elemente der südamerikanischen Literatur finden wir hier ganz viel. Es geht sehr viel um Träume, um Verbindung zwischen den Menschen, über Träume, über Geister, über Tote. Und diese ganze magische Szene wird also in einem recht starken Kontrast zu der Brutalität gesetzt, die hier, wie gesagt, vor allem den Frauen angetan wird. Also es ist thematisch ein interessantes Buch. Es ist vor allem die Stimmung, das Land, die Gegend, wo die sich dort aufhalten, also das hat mich schon sehr angesprochen, weil man halt richtig drin ist in der Szene. Ich muss allerdings sagen, die Message, wie man so schön sagt, des Buches oder die Geschichte an und für sich, die hat mich mit der Zweiteilung so ein bisschen verloren auf halber Strecke. Es ist nicht wirklich ein langes Buch, also man kann es eigentlich eher als Novelle bezeichnen. Dennoch fand ich es für diese beiden Thematiken, die da aufgemacht werden, einmal diese Männer, diese drei eigentlich, beziehungsweise der eine, der dann verstorben ist, und ihrer ganz eigene Geschichten auch zueinander, was einen Konflikt am Ende des Tages herbeigeführt hat. Das war schon sehr interessant. Auf der anderen Seite dieser zweite Plot mit den Frauen. Mir war es für diese kurze Geschichte, muss ich sagen, etwas viel. Da hatte ich das Buch ein bisschen zu viel gewollt. Ich glaube, mehr Konzentration auf einen Strang, etwas kürzer. Gerade auch hätte vielleicht die Stimmung noch besser gewirkt. So unterm Strich eher, naja, ich sag mal so lala. Durchaus interessant und lesenswert, aber ja, ich glaube, da hätten wir spannendere oder stärkere Bücher auf der Longlist gehabt. Ich habe aber ein ganz, ganz großes Glück hier bei diesem Buch, dass Maike und Robin beide mitgelesen haben. Und mal schauen, ob ich mit meiner Meinung alleine dastehe oder was die beiden sagen zu Kein Fluss von Selva Almada, ihr beiden. Was sagt ihr?
Ja, Annika, deine Wut auf all das, was nicht nominiert wurde, ist, glaube ich, noch viel größer als meine Wut auf all das, was nicht übersetzt wird.
Ja.
Also wir haben ja in der Vergangenheit, wir machen jetzt dieses Fass nicht immer auf, wir haben in der Vergangenheit ja schon mal uns tierisch drüber aufgeregt, was die Booker-Jury für die übersetzten Bücher hätte nominieren können in diesem Preisjahr. Und da wären wirklich unfassbare Knaller dabei gewesen, die alles, über was wir heute reden, in den Schatten gestellt hätten. Aber sei es drum. Ich finde, dieses Buch hier ist atmosphärisch sehr, sehr stark. Genau wie du sagst, Annika. Mhm. Die Atmosphäre fantastisch. Diese oppressive Natur, die Menschen, wie sie sich verhalten. Man sieht es alles vor sich. Es ist richtig, es hat so eine Horror-Grusel-Atmosphäre. Und hier wird, hallo, magischer Realismus, mit Geistern gearbeitet. Also nicht nur, dass dieser ertrunkene Freund als Geist über der ganzen Szenerie schwebt, auf gewisse Art und Weise eigentlich in jeder Zeile vorhanden ist und das Handeln der anderen Figuren antreibt. Wir haben auch zwei weibliche Geister, die durch den Text sich hindurch bewegen und eine ganz kräftige Feuermetapher, die Gewalt und Zerstörung immer wieder ankündigt. Das übernatürliche Element und die Atmosphäre gut gearbeitet. Und ich bin jetzt wirklich jemand, der bei übernatürlichen Elementen in der Regel sehr skeptisch ist, aber ich fand es stark. Mhm. Gleichzeitig, ja, das Problem ist die Message. Was will das Buch uns sagen? Klar, Literatur ist nicht verpflichtet, politische Aussagen zu treffen. Sie kann rein ästhetisch als starke Geschichte existieren, aber hier sagt die Autorin dazu, dass es eine politische Aussage geben soll, erklärtermaßen. Die Problematik eins ist, dass aus meiner Sicht die Männer Stock-Characters sind, die sind nur Chiffres, die haben eigentlich, außer dass sie die ganze Zeit saufen, Frauen schlecht behandeln und von irgendwelchen Traumata heimgesucht werden, kein wirkliches inneres Leben, keine wirkliche Komplexität. Die sind psychologisch viel zu flach und psychologisch flache Charaktere, die für das Böse stehen oder für das toxisch-männliche stehen, die sind am Ende vom Tag halt einfach langweilig, weil wir wollen vielschichtigere Charaktere, die man nicht so einfach hassen kann. Es ist zu einfach, diese Leute zu hassen. Und auch die Frauen, die sind viel zu sehr nur Opfer. Das ist ein bisschen zu leicht in Gut und Böse aufgeteilt hier. Und jetzt noch eine Sache, bevor ich endlich den Robin was sagen lasse. Ich habe es angedeutet, die Autorin sagte in einem Interview, dass hier ein politischer Impetus da ist, nämlich dass diese Geschichte erzählt wird vor dem Hintergrund der argentinischen Variante des Thatcherismus in den 90ern, Sozialabbau, was vor allem den Armen geschadet hat, den Marginalisierten geschadet hat und dass momentan Argentinien ja auch wieder einen Aufschwung der rechten Politik erlebt und dieser politische Hintergrund, vor allem die zerstörerische Macht von La Libertad Avanza, also der rechten politischen Kraft in Argentinien, das sei ganz entscheidend und wichtig für dieses Buch. Allerdings, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, finde ich, dass das überhaupt nicht rüberkommt, weil es auch auf gewisse Art und Weise, insbesondere die Männer in dem Buch, entschuldigt und entmündigt, weil man, also nur weil man arm und marginalisiert ist, muss man sich ja nicht so verhalten. So einfach ist die Welt ja einfach nicht. Man kann in jeder Einkommensklasse kann man ein schlechter Mensch sein, ne? Und diese politischen Dynamiken, wie es zu der Armut und der Marginalisierung, die gezeigt wird, kommt, das findet in dem Buch auch eigentlich gar nicht statt. Gleichzeitig sind die Verhaltensweisen nicht die einzig logische Schlussfolgerung der sozialen Situation. Also es geht alles irgendwie nicht so richtig auf. Am Ende vom Tag ist es ein Buch über toxische Männlichkeit, das hinter seinen Komplexitätsmöglichkeiten und auch hinter seinen politischen Möglichkeiten zurückbleibt. Oder siehst du das anders, Robin?
Nee, das sehe ich absolut genauso. Also die politische Agenda hätte ich so auch da absolut nicht rausgelesen. Also klar, man informiert sich ja vorher über das Land, aber dass das die politische Aussage dieses Buches sein soll, das habe ich so auch nicht gesehen. Was ich gut fand, muss ich sagen, sind eben die Atmosphären. Ja, habt ihr ja beide jetzt auch gelobt. Das fand ich auch total schön gemacht mit diesem ländlichen, auch wie teilweise die Konflikte zwischen diesen Leuten da entstehen, ne, wo die ja eben diesen Rochen aus dem Fluss fischen und den einfach hinterher wieder reinwerfen, was bei vielen dann auch als Verschwendung gesehen wird. Und auch diese Konflikte, die untereinander entstehen, fand ich ganz spannend, aber auch die Männercharaktere haben für mich nicht richtig gegriffen. Also ich fand es eigentlich erst spannend, und da gehe ich ja ein bisschen gegen dich, Annika, sozusagen, oder beziehungsweise eine andere Meinung, dass ich es erst spannend fand, als die Frauencharaktere aufgetaucht sind, weil die fand ich viel interessanter. Ich fand, die hatten auch eine interessante Backstory und die auch die Dynamik zwischen den beiden selbst und ihrer Mutter und generell, was da im Dorf los ist. Das fand ich alles relativ spannend und interessant. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt so ein Knallerbuch ist, was mich irgendwie vom Hocker gerissen hätte. Also ich finde die sprachliche Anlage sehr gut. Also es ist ja ein Buch, was mit sehr, sehr vielen Hauptsätzen auskommt. Also es ist wirklich immer nur ein Hauptsatz. Und gerne mal ist auch, es gibt ja gar keine direkte Rede. Es redet jemand und dann steht da drunter mal, sagte sie oder sagte er. Und diese Art von fast gedichtmäßigen Einschüben, so wie das zumindest gesetzt ist in der deutschen Variante, fand ich es eigentlich ganz spannend gemacht. Ästhetisch angelegt, sprachlich fand ich es auch ganz interessant. Also ich würde gerne noch mal was von der Autorin lesen, aber ich muss auch hier sagen, dass es doch ja für ein International Booker Buch irgendwie ist da zu wenig Feuer drin, ne? Und Feuer ist ja eine der Hauptmetaphern hier. Und da
fehlte mir irgendwie ein bisschen.
Und davon fehlte mir so ein bisschen was. So ein bisschen mehr, bisschen mehr Gewalt. Was mit Gewalt? Also
Sprachgewalt oder Gewalt?
Beides, ehrlich gesagt. Da könnte sich die Frau Almada durchaus mal was von der Frau Melchior abgucken.
Da hast du natürlich recht, Robin. Fernanda Melchiors Paradise haben wir ja auch hier schon im Podcast gehabt, aus Mexiko. Auch über toxische Männlichkeit. Sehr viel komplexer und stärker, gebe ich dir vollkommen recht. Mhm.
Genauso kurz, aber halt viel, viel brachialer, viel brutaler irgendwie. Und das hat mir gefehlt so ein bisschen.
Ja, ich glaube, weil Melchior sich wirklich da auf ihre eine Geschichte besinnt. Und deswegen, wir sind da gar nicht so weit auseinander, Robin, oder eigentlich überhaupt nicht. Ich meinte ja wirklich nur, dass mir die beiden Geschichten zu viel waren. Also genauso, man hätte ja auch zum Beispiel die Geschichte über die Mädchen als eigene Geschichte und die Geschichte über die Männer als eigene. Und man hätte sie ja trotzdem irgendwie in so einem ganz raffinierten Kurzgeschichtenband, wo sich so ein roter Faden durchzieht, hätte man sie ja trotzdem miteinander irgendwie verbinden können. Ne? Also, aber gut, hätte, wir haben es gelesen und schön.
Annika, wo kann man dieses Buch käuflich in einer deutschen Variante erwerben?
Das kann man tun im Bärenberg Verlag. Dort ist es nämlich erschienen, Kein Fluss von Selva Almada in der deutschen Übersetzung von Christian Hansen. Hardcover 24 Euro, E-Book 18,99.
Sehr schön. Damit kommen wir von Argentinien nach Brasilien und zu Maike, die uns jetzt das nächste Buch vorstellt.
Wir kommen jetzt zum letzten Buch von der Shortlist. Dann haben wir über alle 6 Shortlist-Entries gesprochen und machen den Rest aus Südamerika, der es nur bis zur Longlist geschafft hat. Jetzt erstmal zum Buch, das, glaube ich, schon der Favorit auf den Hauptpreis ist. Der wahrscheinlichste Gewinner, ihr wisst, wie sich das mit Booker-Jurys so verhält, aber aus meiner Sicht der wahrscheinlichste Gewinner in diesem Jahr ist Itamar Vieira Junior mit seinem Übersetzer Johnny Lorenz. Crooked Plow heißt das Buch in der nominierten englischsprachigen Variante. Es gibt es aber auch schon seit 2 Jahren sogar auf Deutsch. Und zwar heißt es da Die Stimme meiner Schwester. Worum geht's da? Um das zu erklären, muss man wissen, wer der Autor ist. Es ist sein Debütroman, aber Itamar Vieira Junior ist ein Wissenschaftler und er hat sich befasst in seinen Studien mit der Bildung von Quilomboya-Gemeinschaften. Das sind Gemeinschaften von geflohenen Sklaven und deren Nachkommen, vor allem im brasilianischen Nordosten. Er arbeitet auch in dem Teil der brasilianischen Regierung, das sich mit der Landreform befasst. Warum ist das jetzt wichtig, um die Stimme meiner Schwester zu verstehen? Weil dieses übrigens schon in Lateinamerika, nicht nur in Brasilien, groß, groß gefeierte Buch und besprochen als künftige Schullektüre dort, dieses Buch sich eben mit dem Schicksal der Quilomboyas befasst. Und zwar mit deren Schicksal nach Abschaffung der Sklaverei. In Brasilien hat 1888 die Sklaverei offiziell abgeschafft, aber die Armut hat viele Menschen auch danach noch dazu gezwungen, Landbesitzer zu bitten, sie auf deren Land leben zu lassen und im Gegenzug sollten sie dieses Land bestellen, natürlich ohne einen Arbeitslohn zu enthalten und mussten auch Teile ihrer Ernten den Großgrundbesitzern abgeben. Also es ist eine Art Schuldknechtschaft. So wurde im ganz großen Stil in Brasilien lange das Prinzip der Sklaverei aufrechterhalten, also der Unterdrückung und der Ausbeutung, auch dieser Quilomboyas, ohne dass es offiziell Sklaverei gab. Und wir befinden uns nun im Roman Crooked Plow in einer solchen Gemeinschaft von Farmern auf fremdem Land, die dieses fremde Land bestellen, in Bahia, Brasilien. Und unsere beiden Hauptcharaktere sind afro-brasilianische Schwestern. Bibiana, die erzählt den ersten Teil, und Belonicia, die erzählt den zweiten Teil. Am Anfang des Romans, Achtung, Metaphernalarm, gleich zum Beginn, wühlen die in einem alten Koffer, in dem ihre Oma ihre wichtigsten Besitztümer verstaut. Dazu muss man natürlich dran denken, dass es sehr, sehr arme Menschen sind. Es handelt sich hier also um Dinge, die wir vielleicht gar nicht als besonders wichtig ansehen würden. Die finden dort ein Messer eingewickelt in einem blutbefleckten Tuch. Und die Kinder sind am Anfang des Romans 6 und 7 Jahre alt und die wollen den Geschmack des Metalls testen. Und Bibiana verletzt sich die Zunge, während Belonicia sie sich versehentlich komplett abschneidet. Also, wir haben hier schon als Metaphern das Messer, wir haben Blut, wir haben Stimmen und die ohne Stimme in dieser Zungenmetaphorik. Und diese Metaphern durchziehen das ganze Buch, gemeinsam mit starker religiöser Bildgebung. Der Vater der Schwestern ist ein Jaré-Heiler. Jaré, das ist eine Version des Candomblé, eine Mischung aus traditionellen afrikanischen und katholischen Glaubenselementen. Und wir haben ganz, ganz viel von diesen Geistern, diesen Verzauberten, wie sie hier heißen, die durch dieses Buch sich bewegen. Nach diesem einleitenden Ereignis haben wir ein riesengroß angelegtes Familienepos dieser Quilombolas, dieser Familie von Bibiana und Belonicia, die zwei Haupterzählstränge, die sich entfalten zwischen all diesen Rückblenden. Also wir gehen wirklich in die Vergangenheit und erfahren dann natürlich unglaublich viel über die Sklaverei in Brasilien. Bibiana, eine der beiden Schwestern, verliebt sich in ihren Cousin, der ein Aktivist wird und möchte, dass die Ausbeutung seiner Leute auf dem Land endet und sich dafür einsetzt. Und Belonicia, die heiratet einen Trunkenbold, lässt sich aber von ihm nichts gefallen, setzt sich also für Frauenrechte ein, nicht nur ihre eigenen, sondern auch die vieler anderen Frauen in dieser Siedlung, obwohl sie ja eigentlich keine Stimme haben sollte, weil sie eben keine Zunge mehr hat. Der letzte Teil des Romans ist dann direkt von einem Geist erzählt. Grüße gehen raus an Gabriel Garcia Marquez. Das ist Santa Rita, die dann noch Aspekte der Zerstörung der Natur und übergeordnete Themen einfügt. Und am Ende, im letzten Satz, kann man dann diskutieren, ob das ein optimistisches oder ein pessimistisches Ende ist. Aber das verraten wir hier selbstverständlich nicht. Für mich war das ein unglaublicher Page-Turner. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Es ist sehr leicht, in diesem Text sich hineinzuversetzen, in diese Farmer, in diese Bauern, in die Daumen zu drücken, mitzufiebern, Wut zu empfinden über das, was ihnen widerfährt, durch die ganze Geschichte in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch, wie wir jetzt wissen als Leser, in der Zukunft, weil das ist immer noch ein aktuelles Thema in Brasilien. Derzeit wird zum Beispiel die Bank von Brasilien untersucht, weil sie offenbar sich bereichert hat vom Sklavenhandel in Brasilien. Es gibt auch immer wieder Skandale in Brasilien über moderne Sklaverei, also das ist immer noch ein hochaktuelles politisches Thema. Jetzt aber noch zwei, bevor ich endlich Robin zu Wort kommen lasse, Themen, die ich ein bisschen schwierig fand. Mir ist klar, dass das hier ein Denkmal für die Unterprivilegierten sein soll. Das ist ein hochpolitischer Text und vieles von dem, was hier dargestellt wird, kann man auch nicht auf zwei Art und Weisen darstellen. Das ist einfach falsch, das ist einfach unmenschlich, das ist einfach nicht richtig. Da kann man also jetzt nicht mehr Nuanciertheit fordern. Aber viele Stellen sind so pathetisch gehalten, dass es, wie ich finde, von der Kraft des Romans ablenkt, weil da teilweise wirklich Sätze drin sind, es kann aber auch kulturell geprägt sein, wo ich Sätze drin sind, wo ich mir dachte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Pathos und das macht es ein bisschen zu billig für dieses wichtige Thema. Eine andere Sache, die definitiv kulturell ist, dieser Roman hat so viel Blut- und Bodenmetaphorik, das ist unglaublich. Aber das kann man diesem Buch natürlich nicht vorwerfen, weil das ist kein faschistisches Buch. Ganz im Gegenteil, das ist ein antirassistisches Buch, ein Buch für Gleichheit. Aber wenn man das als Deutscher liest, und das ist, was ich eingangs meinte, das macht auch die Diskussion über diese Bücher im Rahmen des International Booker so interessant, ist das sehr schwer zu ertragen und sehr verstörend, wie häufig da Leute die Verbindung zum Boden suchen und in der Erde wühlen und wie viel Blut davor kommt, das vergossen wird und über Generationen geht und so. Problematisch für jeden deutschen Autor, der nach 1945 geboren wurde. Hier natürlich komplett anderer kultureller Kontext, ist mir aber aufgefallen. Robin, Was ist denn dir so aufgefallen in Die Stimme meiner Schwester und wird dieses Buch den Booker gewinnen? Sag es uns, o Orakel von Münster.
Ich Orakel, ich gucke mal in meiner Glaskugel. Ah, ich glaube auch, dass es sehr gute Chancen hat.
Ja, ne?
Gutes Orakel lässt sich natürlich nie festlegen, ne? Weiß man. Sonst funktioniert das nicht. Aber nee, ich fand, mir hat das Buch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es eben auch diese verschiedenen Stimmen hat, die Stimmen der beiden Schwestern. Die eine, wie du schon gesagt hast, die sich die Zunge abgeschnitten, die keine Stimme mehr hat, sich aber trotzdem viel vehementer gegen ihre Umgebung und auch gegen die Unterdrückung, die ihr zuteil wird, einsetzt und sich auch widersetzt, ohne dass sie reden muss. Und die andere Schwester, die ja einen anderen Weg wählt und die sich so auseinanderleben. Und ich fand diese Metaphern, die dieses Buch ja durchziehen, es ist ja super metaphorisch aufgeladen, dieses Buch. An jeder zweiten Stelle kommt irgendwie, magischer Realismus nicht mal, aber es kommt irgendwie Mystik vor und ganz viel eben wird über diese Sklaverei gesprochen, was halt eben auch total wichtig ist und auch man diese Unterdrückung natürlich auch live sieht. Also die Kolonialisten, diejenigen, die das Land besitzen, auf denen unsere Protagonisten wohnen, die kommen halt wirklich ja nur ab und zu mal vorbei, um denen eigentlich ihr Essen wegzunehmen. Ne? Dann gibt es eine große Dürrezeit, dann haben sie selber nichts zu essen und dann kommt derjenige, der da die Aufsicht hat sozusagen und klaut denen halt auch noch ihre letzten Kartoffeln. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das ist halt schon, ja, war einfach schon auch krass zu lesen, auch diese Verhältnisse, in denen die leben und wie sie versuchen eben aus diesen Verhältnissen auszubrechen. Und einige, die auch dagegen sind, als der Aktivist versucht da versucht den Leuten ihre Rechte zurückzugeben, beziehungsweise überhaupt ihnen Rechte erstmal überhaupt zu geben, weil eben, ja, sie arbeiten den ganzen Tag für gar keinen Lohn, für jemand anderen. Und es dann auch welche gibt, die sich dagegen stellen. Also auch dieser Zwist, der in diesen Communities gegenseitig entsteht, war total spannend, fand ich, zu lesen. Und ich finde auch die Charakterisierung fand ich sehr, sehr gut. Also ich bin mit den Charakteren sehr, sehr schnell warm geworden. Ich finde, die haben alle ihre distinkten Eigenschaften. Die haben auch teilweise, gerade wenn es um diesen Stimmenwechsel geht, eine ganz andere Stimme. Jetzt nur bis zu einem gewissen Grad, aber ich finde schon, dass es dann konkreten Unterschied gegeben hat, vor allen Dingen zwischen diesen beiden Schwestern und hinter diesem Geist, der ein bisschen anders seine Argumente auslegt oder beziehungsweise die Szenen auslegt. Das fand ich wirklich gut gemacht, diese Unterschiede, die da auch sprachlich untereinander herrschen. Das hat mir sehr gut gefallen und ich mochte auch diese ja leicht magischen Elemente, weil sie ja auch hinterfragt werden immer wieder. Ne? Also auch die Protagonisten hinterfragen immer diese, ist das Aberglaube, bringt das wirklich was? Mhm. Das fand ich total spannend. Und dieses Hinterfragen und auch generell diese ganzen Konflikte, ist ja ein Buch auch voller Konflikte, haben mir sehr gut gefallen, wie die ausgelotet werden. Sie werden nicht immer bis zum Ende diskutiert, aber ich finde, das ist auch nicht die Aufgabe von Büchern, das immer bis zu Ende auszudiskutieren. Aber ich finde, diese Konflikte wurden sehr gut dargestellt und eben auch atmosphärisch sehr schön aufgeladen, sehr nicht überladen, das ist ja auch immer wichtig und deswegen kann ich da alle eigentlich nur meine Daumen hoch geben. Ich finde, du hast schon recht, also gerade was diese politische Aussage angeht, ist halt, also ist es nicht sehr subtil, was diese Aussage angeht, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt fordern sollte, dass das Buch das subtil macht, weil irgendwie, also die ganze Anlage des Buches ist ja eben, dass es nicht subtil ist und ich habe mich jetzt auch nicht so gefühlt, als würde mir jemand mit dem Vorschlaghammer irgendwie die Ideologie ins Hirn reinprügeln. Also deswegen fand ich es jetzt nicht so schlecht. Also geht auf jeden Fall ästhetisch ein bisschen komplexer, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht.
Ja, es ist halt auf der einen Seite, da hast du vollkommen recht, sind das ja Punkte, das meinte ich ja eben auch, ne? Da wird ja niemand, also niemand, der ein kleines bisschen Moral in sich hat, wird dem Ganzen ja inhaltlich widersprechen können. Also wer da inhaltlich widersprechen kann, sorry.
Da muss man schon Gedankenkunststücke vollführen.
Ja, also da muss man schon ein richtig schlechter Mensch sein.
Ja, ja.
Aber muss das so pathetisch sein? Ne? Also die ästhetische Form, das ist ja das eine, ist die Botschaft. Da würde ich noch sagen, okay, das ist eine sehr eindeutige Botschaft. Und es geht ja auch gerade darum, das sichtbar zu machen. Weil ja offenbar Brasilien immer noch mit seinem kolonialen Erbe und dem Erbe der Sklaverei ringt und diese Sachen immer noch totgeschwiegen werden. Und dann ist es ja umso wichtiger, die in sehr, sehr klarer Art und Weise anzusprechen. Das komplexe Postmoderne kannst du dir leisten, wenn ein bestimmter Konsens über solche sozialen Fragen, glaube ich, auch erst erzielt wurde. Das sehe ich genauso. Aber muss dann auf der ästhetischen Ebene da so viel Pathos rein? Der Pathos, der war mir insbesondere im letzten Drittel, der war mir einfach zu viel. Und ich glaube, mit weniger Pathos wäre es überzeugender gewesen, weil man an diesem Punkt, und das macht das Buch sehr gut, genau wie du sagst, diese Charaktere, Die sind so gut gezeichnet und man versteht die alle so gut und deren Antrieb und auch warum die Schwestern unterschiedliche Wege gehen. Man versteht die so gut, dass es nicht notwendig ist, die dann auf so eine übertrieben im Duktus des Heldenepos gehaltenen Sprache uns vorzuführen. Weil das haben wir ja bis dahin schon lange verstanden, was das für Leute sind und warum die das machen. Das hat dich aber nicht so gestört.
Doch, ich weiß, was du meinst. Auch gerade im letzten Drittel, da hast du vollkommen recht, hat der Pathos nochmal zugenommen. Mhm. Und war auch teilweise ein bisschen, ja, doch ein bisschen flach, gebe ich zu. Also da möchte ich dir gar nicht widersprechen, da hast du vollkommen recht. Ich fand nur die ersten beiden Drittel so stark, weil sie eben so eine tolle Charakterzeichnung haben und die Themen dann auch tatsächlich über ihre Charaktere mit umsetzen. Klar gibt es dann auch immer wieder geschichtlichen Background, aber ich fand, da wurde das sehr organisch eingeflossen und im letzten Drittel gebe ich dir recht, da war es dann wirklich mit dem Vorschlaghammer irgendwie, ne? So nach dem Motto, ja, hier, das ist auch noch und dieses Problem haben wir auch noch. Da dachte ich mir so, ja, okay, das war jetzt doch ein bisschen viel über diese Geistermetapher. Finde ich, da mit der Geistermetapher hätte man auch ein bisschen mehr machen können, irgendwie vielleicht auch noch in Verbindung mit den Charakteren, als genau.
Ja, aber ich glaube, auf der anderen Seite, um hier mal ein richtig zynisches Argument zu bringen, obwohl ich ja den International Booker liebe, macht es das, glaube ich, aber auch zum Favoriten, weil es ein hochpolitisches Buch ist, dessen Nachricht jeder auf der Welt versteht. Es ist sehr zugänglich, da werden wir gleich noch ein ganz anderes Buch haben. Es ist sehr, sehr zugänglich. Klar kann man sich das alles zusammen googeln und noch viel, viel mehr über die Geschichte von Chapada Diamantina, wo das spielt und so erfahren. Und da hat man auch was von und das ist auch alles verarbeitet. Aber im Großen und Ganzen kannst du dieses Buch jedem geben und jeder wird am Ende erklären können, worum es in diesem Buch geht. Das ist eine universell verständliche Geschichte, die typische literarische Elemente der Region hier mit diesem magischen Realismus verarbeitet. Und da steht die Booker-Jury traditionell drauf. Also ich glaube, dass das, was Schwächen sind, gleichzeitig ist aber auch, zumindest in den letzten Jahren, im Booker-Ranking nach oben klettern lässt.
Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir auch recht. Also ich find's einen ganz guten Eintrag. Ja, wir fordern natürlich auch immer ein bisschen mehr ästhetische Knallexplosion, ne? Ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr vielleicht Subtilität auch einfach, ne? Dass man sich ein bisschen einlesen muss und dann kommen und um diese Punkte abzuhaken, kommen wir jetzt gleich zu einem anderen Buch, das das durchaus macht auf eine andere Weise, wie man das findet. Okay, klären wir gleich. Aber ich will jetzt hier nicht foreshadowen, sondern würde ich gerne fragen, wo und für wie viel kann man sich das denn zulegen, liebe Maike?
Die Stimme meiner Schwester, nominiert für den International Booker in der englischsprachigen Übersetzung von Johnny Lawrence, A Crooked Plow, gibt es in einer deutschsprachigen Übersetzung von Barbara Mesquita, erschienen bei S. Fischer, kosten dort 320 Seiten im Hardcover 25 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 22,99. Und wenn wir schon dabei sind, random Vergleiche hier jetzt einzuwerfen, was ich immer gut finde. Ich bin immer für random Vergleiche. Ich musste manchmal an der Anlage des Familienepos hier denken, an Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Komplett andere Weltregion. Aber das ist so ein kleines bisschen das Feeling, das wir hier in diesem Familienepos bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir beim nächsten Buch auch einen total wilden Vergleich finden.
Oh ja, das fände ich ganz cool. Mal sehen, was hier so unsere Gehirne rausziehen, weil ich habe es gar nicht alleine gelesen. Wir kommen nämlich jetzt von Brasilien, geht's nach Venezuela. Die Weltreise geht weiter. Und zwar zu Sympatia von Rodrigo Blanco Calderón. Rodrigo Blanco Calderón ist ein venezolanischer Schriftsteller aus Caracas. Er schloss seine Dissertation in Literatur und Linguistik an der Universität Paris ab und im Jahr 2007 wurde er in die Bogota 39 aufgenommen, eine Liste der besten jungen Schriftsteller Lateinamerikas. Jetzt kommen wir doch mal zum Buch Sympatia, nominiert jetzt für den International Booker, leider nur bis zur Longlist gekommen und es nicht auf die Shortlist geschafft. Ob diese Entscheidung in unseren Augen gerechtfertigt war, erfahrt ihr jetzt hier. So, der Roman spielt in Venezuela, genauer gesagt in Caracas, der Hauptstadt, während des immer noch andauernden Maduro-Regimes. Kurzer geschichtlicher Background. Nicolás Maduro wurde nach dem Tod von Hugo Chavez im Jahr 2013 der neue Präsident Venezuelas und glänzte schon zu Anfang mit Korruption und Einschüchterung der Medien, um seine Präsidentschaft zu sichern. Während einer beginnenden Wirtschaftskrise ließ Maduro Sondervollmachten in Kraft treten, womit er ohne Zustimmung des Parlaments Gesetze in Kraft oder außer Kraft setzen konnte und übernahm langsam aber sicher eine Kontrolle, die sonst nur eingefleischten Diktatoren innehaben. Auch Proteste gegen die wachsende Kriminalität ließ Maduro gewaltsam stoppen. Zudem wird eben von internationalen Gerichtshöfen der Vorwurf gemacht, mit Drogenkartellen kollaboriert und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Aufgrund dieser wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung verließen viele BewohnerInnen das Land. Jetzt kommen wir wieder zum Buch. Protagonist des Romans ist Ulysses Khan. Er arbeitet am lokalen Community Center und ist eher unglücklich mit seiner Frau Paulina, verheiratet und lebt mit ihr in einem luxuriösen Apartment. Per SMS setzt Paulina ihren Mann darüber in Kenntnis, dass sie sich scheiden lassen und das Land verlassen möchte. Ulysses stört das eher weniger, er verbringt sowieso lieber seine Freizeit mit seinem Schwiegervater General Martin. Obwohl Martin nicht mit seiner Tochter spricht, haben sich Ulysses und er schnell angefreundet und verbringen viele Nachmittage auf dem Anwesen von Martin, das auch Los Argonautas genannt wird. Das wird später noch wichtig. Kurz darauf stirbt Martin und hinterlässt Ulysses das luxuriöse Apartment, in dem er mit seiner Frau gelebt hat. Jedoch hat dieses Erbe einen Haken. Ulysses soll innerhalb von etwa 4 Monaten eine gemeinnützige Stiftung ins Leben rufen, die auf Martins Anwesen zurückgelassenen Hunden ein Zuhause gibt. Viele BewohnerInnen, die vor den Umständen im Land geflohen sind, haben nämlich ihre Hunde einfach zurückgelassen und dafür ist diese Stiftung, um diese Hunde halt eben aufzunehmen. Zusammen mit einem älteren, hundeliebenden Ehepaar macht sich Ulysses, wie sein Pendant aus dem Homer-Buch, auf, um dieses schwierige Unterfangen in die Tat umzusetzen. Dabei stößt er immer wieder auf Probleme, seine habgierige Ex-Frau zweifelt das Testament an und der für die Stiftung angestellte Anwalt versucht sich durch auch daran zu bereichern, indem er Ulysses besticht und bedroht. Ob die Gründung der Stiftung zustande kommt und welche Geheimnisse im Lauf der Geschichte aufgedeckt werden, müsst ihr allerdings selbst herausfinden. Aufgeteilt ist der Roman in 45 recht kurze Kapitel, die jeweils einzelne Szenen aus Ulysses Leben, einzelne Rückblicke oder kleine Geschichten von Nebencharakteren abbilden. Erzählt wie der Roman von einer autoriellen Erzählstimme, die größtenteils aber nicht nur die Insicht von Ulysses wiedergibt. Jedoch kommen auch hin und wieder Nebencharaktere und deren Gefühle zu Wort, sodass man als lesende Person einen recht guten Überblick über die emotionalen Verstrickungen erhält und auch schnell in den Roman einsteigen kann. Der Roman ist bereits von Beginn an meiner Ansicht nach recht entschleunigt aufgebaut und wirkt auf die Gänze des Romans und trotz vieler Wendungen und Geheimnisse, die aufgedeckt werden, für mich ein wenig, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber unaufgeregt. Calderons Text verbringt viel Zeit damit, Umgebungen zu beschreiben und emotionale Befindlichkeiten fassbar zu machen, jedoch erzeugte das bei mir häufig auch das Gegenteil. Ulysses bleibt in meinen Augen gesichtslos und zu gut, um als echter Charakter durchzugehen. Er hadert so gut wie nie mit seiner ihm aufgedrückten Rolle und entwickelt keine richtige Persönlichkeit. Bei Nebencharakteren verhält sich die Sache anders. Es gibt eine kurze Geschichte zum Beispiel von einem Pförtner, der sich trotz Arbeit kein Essen leisten kann und ja, bei seinem Pförtnerjob zusammenbricht. Solche Geschichten hätte ich gerne noch öfter gelesen. Ein weiteres Problem liegt meines Erachtens in der Sprache des Romans. Calderón springt immer wieder zwischen recht konventioneller Erzählweise und Beschreibung, die fast ins Lyrische reichen und in meinen Augen ein bisschen zu unnötig und zu viel ausgeschmückt sind. Vom Pacing her fand ich den Roman jedoch sehr gut. Immer mal wieder wird die Hauptgeschichte mit kleinen Erzählungen aufgelockert und auch eine Affäre, die Ulysses recht schnell beginnt, nimmt eine interessante Wendung. Das lenkt jedoch so gut wie gar nicht von dem bereits angesprochenen Problem ab. Ein weiterer Aspekt, der zumindest meinen Lesefluss ab und zu mal gestört hat, sind die Verwendung von expliziten, jedoch im Kontext völlig unnötigen Sexszenen, die, die in meiner Meinung nach mit Murakami zu den schlechtesten Szenen gehörten, die ich je gelesen habe, inklusive komischer Hundeallüren. Also das war wirklich sehr unangenehm. Ich verschone euch hier jetzt mal mit Details. Ein Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat und der Calderón hier immer wieder einfließen lässt, ist der historische Aspekt des Landes Venezuela, die gesellschaftlichen Unruhen, die zu Teil in Gewalt enden, die übertriebene Inflation und die damit einhergehenden prekären Verhältnisse, in denen einige der Charaktere leben, sind sehr, sehr gut beschrieben und auch hier sehr gut aufgefächert. Um hier vollends durchzuschauen, ist das Einlesen in die venezolanische Geschichte durchaus ratsam. Ein letzter Aspekt, den ich nur ansprechen möchte, sind die zahlreichen kulturellen Anekdoten, die sowohl Bücher, Filme als auch griechische Mythologie beinhalten. Gerade die Werke von Elisabeth von Arnim als auch der Film Der Pate spielen hier zentrale Rollen und sind geschickt in den Roman eingewoben und bilden auch immer mal wieder Metaphern ab, um die Umstände oder Wünsche der Charaktere zu manifestieren, als auch um die politische Lage teilweise ein bisschen besser greifbar zu machen. Das fließt so alles ineinander. Also es gibt hier wirklich ganz, ganz viele kleine Puzzlestücke, nenne ich es einfach mal. Ganz, ganz viele Mosaikstücke, die, wenn man sie zusammensetzt, durchaus ein interessantes Buch ergeben. Mich hat es leider nur nicht so richtig gepackt. Also ich finde die Charakterisierung, ich habe das ja vorhin schon auch alles sehr ausführlich ausgeführt, warum ich das so sehe. Aber ich finde, ein bisschen ist das Buch hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Ich finde, es hat zu viel gewollt und leider zu wenig umgesetzt. Ich finde, es hat sehr, sehr viele Aspekte, gerade diese politischen Aspekte und auch die metaphorischen Aspekte, die hier unfassbar großen Teil dieses Textes einnehmen, haben mir sehr gut gefallen, finde ich aber, haben im Kontext hinterher im Gesamtzusammenschluss für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Also ich wollte dieses Mosaik gerne zusammensetzen und ich mag das auch, wenn Mosaike hinterher nicht unbedingt ein vernünftiges Bild ergeben. Ich lasse mich auch einfach gerne auf die Reise ein, aber nicht der Weg ist das Ziel, ne? Ihr kennt das. Aber in diesem Fall war mir das in der Gänze gesehen doch zu wenig. Und deswegen, ja, finde ich es ein bisschen schade. Ich weiß aber vor Effekt, dass ich hier der Einzige bin, der diese Meinung hat.
Fight.
Deswegen, ich habe ja das große Glück, ihr habt ja beide mitgelesen. Wie habt ihr das Buch denn empfunden?
Ja, Robin, ich habe dir sehr andächtig gelauscht und ich glaube, die Sache ist die bei diesem Buch, das Mosaik setzt kein einfaches Bild zusammen, sondern es setzt ein Wimmelbild zusammen, um vielleicht mal bei deiner Beschreibung zu bleiben. Und das ist das, was mir gerade so an dem Buch gefallen hat, dass es halt nicht nur ein Bild hat, sondern am Ende wirklich ein Wimmelbild und da ist so viel drin und da steckt so viel drin. Vor allem Themen, die auch meinen inneren Nerd total kitzeln. Und deswegen hat es mir, glaube ich, deutlich besser gefallen als dir. Ich möchte das mal gerne an ein, zwei Beispielen festmachen. Also du hast ja gerade schon mal die Fülle an Themen genannt, die hier verhandelt werden. Also, weil wir haben zum einen einen Plot, der wirklich schon sehr kompliziert und vielschichtig ist. Es geht da im Großen und Ganzen wirklich um eine Familiengeschichte, um Verstrickungen, wenn man es mal so ganz, ganz grob runterbricht. Unser Protagonist, seine Ex-Frau, seine Ex-Freundin, der Bruder von der Ex-Frau und die Eltern und was haben die alle miteinander zu tun oder vielleicht auch nicht. Dann kommen noch so ein paar Nebencharaktere, die auf dem Anwesen wohnen, das hast du auch gerade schon gesagt. Und das Ganze verschiebt sich immer hin und her. Also das ist schon mal sehr interessant, was sich da auf der Plot-Ebene tut. Auch wie die Beziehung zwischen den Charakteren und die Handlungen, die daraus resultiert sind, die teilweise über Jahre, Jahrzehnte hinweg wirken, wie das alles dann am Ende zusammenfindet. Also das hat der Autor schon mal sehr, sehr spannend gemacht. Dann gibt es, wie gesagt, noch diese ganzen anderen Ebenen, die damit reingerührt werden. Du hast es schon gesagt, natürlich Venezuela, die Lage da in dem Land. Man kann sich das ja wirklich gar nicht vorstellen oder kaum vorstellen, was da teilweise für Zustände herrschen, was hier sehr, ja, fast schon unaufgeregt in die Erzählung reingewoben wird, weil es für die Menschen so gruselig ist, sich für uns auch durchliest oder anliest, wenn man es liest. Für die Menschen vor Ort ist es natürlich, ja, der normale Wahnsinn in Anführungszeichen. Also das fand ich schon mal gut. Man ist also auch hier gut drin in der Szene. Man lernt viel über Geschichte des Landes. Es geht ja zurück bis zum großen Befreier Simon Bolivar. Man hat ja die ganzen mythologischen Verweise, hast du auch schon genannt, von Odysseus bis hin, ja, aber auch zu anderen Religionen oder Mythen oder Sagen. Wir haben es mit, zum Beispiel Hunde werden mit Göttern oder auch mit Jesus verglichen.
Zu Recht.
Jesus ist ja auch noch ein Charakter in dem Buch. Also auch da auf allen Ebenen taucht dieses Thema auf. Hunde überhaupt, ne? Geekpunkt Nummer 1 von mir. Wer hat welche Hunde? Elisabeth von Arnim und ihre Hunde, andere Menschen und ihre Hunde, auch ein Thema, was wir ja auch schon im Podcast schon mal hatten, unter anderem mit Anja Rützel besprochen. Grüße gehen raus. Genau, also für uns Hundefreundin hier natürlich ganz, ganz großes Futter. Und dann natürlich diese ganze popkulturelle Dimension, die das Ganze hat. Und da hast du auch gerade einen interessanten Punkt gemacht, Robin. Ein Thema, was sich hier so durchschlängelt, und das ist dann mein zweiter Geek-Punkt, ist natürlich die Filmversion von der Pate-Trilogie, die hier eine große Rolle spielt. Und da sagt Ulysses auch, der ja auch selber ein totaler Filmgeek ist und also auch Seminare gibt, um bestimmte Schauspieler und ihre schauspielerische Leistung zu würdigen. Für ihn ist also The Godfather, die Trilogie, man muss immer alle drei Filme hintereinander gucken, und auch ein wichtiger Familienfilm, und es geht in erster Linie um Michael Corleone und seine Familie. Also die Parallele ist ja deutlich zu sehen, und auch da heißt es ja, das ist die große Leistung von Francis Ford Coppola, dass in diesen Filmen eigentlich die Nebencharaktere fast genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger sind, beziehungsweise jeder Nebencharakter jederzeit in der Lage sein muss, den Plot quasi auf seine eigenen Schultern zu nehmen. Und unter dem Aspekt macht der Autor das hier natürlich sehr, sehr geschickt und hat ja da, so wie du es auch gerade erklärt hast, Robin, anscheinend voll ins Schwarze getroffen. Also ich habe mich durch dieses Verweisfeuerwerk, was es wirklich ist auf allen möglichen Ebenen, ob jetzt wie gesagt mythisch oder popkulturell oder politisch, geschichtlich oder auch so eine ganz andere philosophische Ebene, da geht es ja viel auch um Kinder ohne Eltern, um Waisen, was macht das mit einem, wenn man so ganz wurzellos aufwächst, und natürlich dieses ganze Thema Beziehung zwischen Mensch und Hund, diese Liebe ohne Bedingungen. Der Hund freut sich immer, wenn du kommst, egal was du ihm antust, so nach dem Motto. Also unfassbar viele Sachen, und mir hat das total Spaß gemacht, mich da durchzunörden und durchzuklicken. Natürlich ist das Ganze sehr, sehr komplex, aber ich glaube, auch wenn man nicht die komplette Komplexität beim ersten Lesedurchgang durchdringt, bietet das Buch immer noch so viel auf so vielen verschiedenen Ebenen, und das in so einer fast schon Wes Anderson-artigen Stimmung mit verlassenen Hotels inklusive oder halbverlassenen. Also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe mich so ein bisschen an Harry Kunzru erinnert gefühlt.
Da ist er, der Vergleich.
Genau, da ist ja der Vergleich. Red Pill hatten wir im Programm. Das hat mir gut gefallen. Und Maike kennt den guten Herrn Kunzru. Oh, ob der wohl was Neues bald im Petto hat? Wer weiß, wer weiß. Oh. Gehör kennt sie ja auch ganz gut. Von daher, mir hat es aus den Gründen, die dir vielleicht nicht so gut gefallen haben, Robin, hat es mir gerade besonders gut gefallen. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Buch und bin traurig, dass es für dieses Buch auf der Longlist schon zu Ende war. Also da hätte ich mich noch länger durchnörden können.
Ja, also ich denke auch, das ist interessant, dieses Buch nach dem Itamar Vieira Junior zu besprechen, weil das das Gegenprogramm ist. Wir haben eben gesagt bei Crooked Plow, dass man eigentlich nichts wissen muss über Brasilien, um mitzunehmen, was die Aussage des Buches ist. Wenn man hier reingeht und will sich von der Geschichte, ich würde es nicht sagen einlullen, weil es klingt so negativ, also jemanden mitzureißen in der Geschichte, wie das bei Crooked Plow ist, ist ja auch eine riesengroße Leistung. Aber wenn man hier reingehen will und möchte sich so mitnehmen lassen, vielleicht auch als jemand, der sich nicht auskennt mit Venezuela, so wie auch ich, hat man eigentlich keine Chance. Ich fand es sprachlich, aber das ist eine Geschmackssache, ich fand es sprachlich stark, ich bin da reingegangen und mir hat das gleich gut gefallen. Das hat eine große Klarheit, diese Sprache. Aber dann ist genau wie du sagst, Annika, das hier lebt von den Verweisebenen, die sich auch nicht, und da gebe ich dir 100%ig recht, leicht ineinander fügen lassen oder überhaupt ineinander fügen lassen. Das ist so, kennt ihr dieses Spiel für Kinder, wo so kleine Kinder Formen durch Holzlöcher drücken müssen? Ja?
Ja.
Und
ja,
am Anfang habe ich da auch gesessen und habe gehadert, erstmal mit der ganzen Mythologie-Metaphorik, weil wir haben die Argonauten, wir haben Odysseus, wir haben Medea, und ich habe versucht, da mein Förmchen durch die Öffnung zu drücken, und es hat einfach nicht gepasst. Und ich glaube, dass mein Ansatz, das ineinander zu fügen wie ein Puzzle, dass das der Fehler war. Und das habe ich auch später dann gemerkt, als es um diese ganzen Filme ging. Oder dann Verbindung zu Alain Delon und nicht nur die Filme, die er gemacht hat, sondern auch die Personen, die dahinter stehen. Also wir haben wieder dieses Stichwort, wer ist die Autorperson, wer ist der Autor und so weiter, reden wir gerne drüber. Hier haben wir, wer ist die Person, wer ist der Schauspieler, was ist der Film? Das alles schiebt sich hier ineinander mit der politischen Situation in Venezuela. Es ist einfach unglaublich komplex, und ich wäre nie auf diesen Kunstruf-Vergleich gekommen, aber es ist so ein bisschen angelegt wie Red Pill, inhaltlich komplett anders, aber auch da hat man dieses assoziative Verweisfeuerwerk, wo man nicht ohne weiteres sagen kann, ah, das ist das, ah, das ist das, sondern wo man sich wirklich drauf einlassen muss. Und ich verstehe jeden, wenn ein Autor das so weit treibt wie Calderon, der sagt, da ist mir jetzt eine Nummer zu heftig. Ein bisschen klarer, wenn es um solche politischen Dinge geht, hätte ich es gerne. Wenn man, ich verstehe das 100%ig, aber ich bin da wie Annika und denke mir, Hunde sind gut und schön, aber ich bin da Trüffelschwein und suche danach Trüffeln. Und mich hat eigentlich am meisten genervt an dem Buch noch die Hundemetaphorik. Nicht, weil da dauernd Hunde vorkommen. Finde ich gut. Hunde können gar nicht oft genug vorkommen. Aber das ist noch die leichteste Metapher, die man in diesem Buch überhaupt durchschauen kann. Dass hier quasi eine Kernaussage da ist, die sagt, wenn eine Gesellschaft ihre Hunde zurücklässt und das Land verlässt, dann gibt sie auf. Und das ist eine Form der Herzlosigkeit, die nicht zu verzeihen ist, Hunde zu quälen. Und was sagt das über eine Gesellschaft? Das ist noch der eigentlich einzige leicht zu entschlüsselnde Teil dieses Romans und alles andere ist einfach nur das Emoji, dem der Kopf explodiert.
Und ganz kurz nur, Robin, sorry, einmal ganz kurz, falls euch das da draußen noch nicht reicht mit dem Kopf explodierenden Emoji, dann setze ich noch einen Halbsatz drauf. Das, was in Venezuela die Hunde sind, sind in Amsterdam die Fahrräder. Bäm!
Jetzt hat unser Publikum den Chat verlassen, Annika. Danke.
Das ist so geil. Echt. Also nicht das, nein. Diese Sachen, die Calderon hier aufmacht. Also ja. Genau wie du sagst, Maike. Es fliegt einem der Kopf weg, aber es macht einfach Spaß, weil auch wenn viel vielleicht am Anfang im Verborgenen ist, es ist halt auch so viel Bekanntes da. Und da kann man sich auch drauf stürzen. Und ich meine, wir reden über den Paten und alle Delon, was will ich denn mehr?
Ja, ich gebe euch da vollkommen recht. Ich fand auch dieses Verweisnetzwerk fand ich total interessant. Auch das sind ja die Aspekte, die ich gut fand, also die mir wie gut gefallen haben. Ich glaube, also bei mir liegt es wirklich an der ästhetischen Anlage, dass ich nicht gefeiert habe und irgendwann war ich so ein bisschen raus. Einfach, ne, dann findet man das nicht gut, dann fühlt man nicht so richtig mit den Charakteren mit und dann ist man nicht mehr in dem emotionalen State sozusagen da so komplett mitzugehen. Und das hatte ich das Problem, dass ich einfach nicht richtig mitgehen konnte. Das Verweisnetzwerk, ich fand das, was er gesagt hat, alles absolut valide. Ich will hier gar nicht irgendwie Beef ausarten lassen oder was auch immer. Was ich total gerne machen würde, wenn es welchen gäbe, aber gibt's halt nicht. Und ich fand das auch spannend, wie er das verpackt hat und auch diese ganzen Verbindungen, die man auch erstmal finden muss. Ne? So muss man ja wirklich mit der Lupe sitzen und im Metatext suchen, wo ist jetzt die Verbindung zu was anderem. Und man, glaube ich, wie du es auch gesagt hast, Annika, man könnte wahrscheinlich dieses Buch immer mit einem anderen Fokus lesen. Mhm. Ich habe es, glaube ich, einfach nur mit einem falschen Fokus gelesen. Um ehrlich zu sein, weil genau diese Metapher, die du benutzt hast, Maike, weil ich wollte die ganze Zeit die Sache durch das Förmchen Loch stecken und da hat das nicht gepasst und das geht ja wohl gar nicht.
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
Und das hat mich tierisch geärgert irgendwie an einigen Stellen, dass ich das nicht richtig machen konnte und ich finde, es kein schlechtes Buch. Mir hat es einfach, also wirklich, das sind ganz persönliche Merkmale, die ich hier aufgezählt habe, die ist halt wirklich, wo es wirklich um die ästhetische Anlage dieser Sprache auch geht häufig und ich finde, das Buch ist ein sehr guter Contest für diese Liste, weil er eben ganz viel nicht erklärt. Ganz viel wird im Verborgenen gelassen. Ganz viele Geheimnisse werden teilweise auch im Verborgenen gelassen. Ganz viele Metaphern. Es wird nichts wirklich aufgelöst. Und das ist halt schon geil. Also sowas, solche Bücher mag ich ja generell immer gerne, wenn alles irgendwie ein bisschen geheimnismäßig, mysteriös daherkommt und viele Sachen eben nicht aufgelöst werden. Und das mir in diesem Buch halt auch sehr, sehr gut gefallen.
Robin, also das, was du beschreibst, dieses Gefühl der Überforderung, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch für uns als internationales Publikum natürlich noch viel extremer, weil wir müssen erstmal gucken, was geht denn da ab mit dem Maduro und wie ist denn die Übergabe vom Chavez gelaufen und was ist denn da mit Simon Bolivar und so. Und ich finde es gut, dass die Booker-Jury solche Bücher nominiert, weil sie eben das internationale Lesepublikum damit ernst nehmen und uns halt nicht nur Sachen geben, die leicht verdaulich sind. Gleichzeitig ist dieses Überforderungsgefühl natürlich, also wie gesagt, das hatte ich auch. Das ist ein Buch, das Leute wie wir eigentlich häufiger lesen müssten, um es in seiner ganzen Tiefe erfassen zu können. Es ist auch für alle da draußen, die jetzt zuhören, sehr aktuell, weil am 28. Juli, das möchte ich hier unbedingt erwähnen, sind Präsidentschaftswahlen in Venezuela und da geht es um viel und auch aus diesem Grund, auch wenn das hier ein Literaturpreis ist und kein politischer Preis, finde ich es gut, den Calderon hier auf die Liste gesetzt zu haben.
Absolut, ja. Absolut. Ja. Und wenn ihr euch das selber mal durchlesen wollt, ne, da habe ich natürlich ein paar Tipps für euch. Sympathia von Rodrigo Blanco Calderon. in der englischen Übersetzung erschienen bei Seven Stories Press. Übersetzung hat übrigens Noel Hernandez González und Daniel Hahn gemacht.
Der Daniel Hahn, der wird doch dauernd nominiert für den Booker, ne? Volle
ja,
Gönnung.
Ja, das stimmt.
Also der Typ, Wahnsinn.
So, damit kommen wir zum lasten, but sicher not leasten Buch dieser Folge. Und jetzt geht es nach Peru.
Jawohl, wir fahren nach Peru, aber wir starten in Paris. Ha! Das habt ihr jetzt nicht kommen sehen. Gleich mehr dazu. Folgendes trägt sich nämlich zu in Undiscovered von Gabriela Wiener, einer peruanischen Autorin, die es mit ihrem autofiktionalen Werk auf die Longlist geschafft hat. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, sie ist Autorin und Journalistin, lebt in Madrid und hat bislang auch viel über Gewalt an Frauen geschrieben. Und Undiscovered ist ja ein autofiktionales Werk, in dem sie ihrer eigenen Familiengeschichte nachgeht, sowohl der historischen als auch der aktuellen oder der ganz, ganz frischen sozusagen. Was ist da bei ihr in der Familie los? Und der Anlass, der sie da zum Nachdenken bringt, ist nämlich ein Besuch in einem Museum in Paris, wo sie sich präkolumbianische Artefakte anschaut und in diesem Zusammenhang also über ihre Familiengeschichte nachdenkt, vielmehr über ihren Großvater. Der hieß nämlich Charles Wiener und der wurde im Jahr 1876 auf eine Mission geschickt, um Südamerika zu erkunden. Also er war, ja, gehörte zu den Kolonialherren, sollte dort Forschungen anstellen, Land und Leute kennenlernen oder Länder und Leute. Das hat er auch gemacht, ist da fast 2 Jahre lang rumgereist, hat fast den Machu Picchu gefunden, aber nur fast. Und sein Einfluss auf die heutige Welt oder das, was er da herausgefunden hat, ist bis heute umstritten in der Szene. Man weiß nicht so ganz, war er wirklich ein richtig toller Forscher oder war er wirklich nur einer, der sich besser verkaufen konnte als alles andere. Also PR hat damals schon eine große Rolle gespielt. Gabriela Wiener sagt über ihn selbst, er wurde mehr oder weniger über Nacht von einem unscheinbaren Deutschlehrer zu Indiana Jones. Ja, der gute Charles Wiener, damals also Ende des 19. Jahrhunderts, reiste in Südamerika durch die Gegend und hat dabei unter anderem die dort lebende Maria Rodriguez geschwängert, ist dann weitergereist und als sein Sohn, sein ja in unehelichem Zustand geborener Sohn, dort auf die Welt kam, war er schon längst anderswo. Und das soll also die Herkunft von Gabriela Wiener auch sein. Das heißt, sie ist eine Frau, die aus Peru stammt, mittlerweile zwar in Spanien lebt, aber dort zu den Indigenen gehört, aber gleichzeitig halt über diesen Ururgroßvater auch Kolonialvergangenheit hat sozusagen. Also dieser Konflikt, auf der einen Seite gehöre ich zum indigenen Volk, also zur unterdrückten Gesellschaft. Auf der anderen Seite habe ich aber auch historisch etwas von den Unterdrückern, von den Kolonialherren in mir. Also ein Konflikt, den Gabriela Wiener dort feststellt und den sie parallel führt mit anderen innerfamiliären Konflikten in ihrer Familie. Zum einen der Vater, der zu Beginn dieses Buches kurz vorher gestorben ist, der zeitlang ein Doppelleben geführt hat. Es gab also nicht nur Gabriela und ihre Mutter und ihre Familie, sondern der Vater hatte heimlich noch eine zweite Frau, auch mit ihr, einer Tochter, hat also ein Doppelleben geführt. Und auch Gabriela selbst ist sich und ihrer Lieben nicht ganz treu. Ich verwende hier mit Absicht den Plural, denn Gabriela lebt in einer polyamorösen Beziehung. Sie ist zum einen mit Jaime verheiratet, auch ein indigener Mann. Und sie hat aber auch noch eine junge spanische weiße Geliebte, Rocky, ein wenig jünger. Und die drei leben also mit einer gemeinsamen Tochter. Ja, ein ziemlich modernes, diverses Familienmodell. So kann man das wohl sagen. Und Gabriella, während sie also diesen inneren Konflikten in ihrer Familie und auch ihrem Land nachforscht, macht sie unter anderem Bekanntschaft mit einer Gruppe, die ihr dabei helfen will, sich auf eine ganz besondere, nämlich irgendwie auch sexuelle Art zu dekolonialisieren, also zu befreien. Und sie beginnt mit einer der Kursleiterinnen eine Affäre, was ihre ja, Gefühls- und Gedankenwelt also noch in ein weiteres Chaos stürzt. Das ist ein grober Überblick. Also wir haben hier wirklich verschiedene Themen, die hier eine Rolle spielen. Natürlich die Geschichte überhaupt von Peru, von ganz besonders der Wiener Familie. Es wird im Laufe des Buches, je tiefer sie in die Forschungen dort eingeht, wird auch diese ganze Geschichte, stammt sie überhaupt von diesem, ja, von diesem Forscher, von diesem Erkunder ab? Das wird dann auch noch von einem anderen Wissenschaftler in Frage gestellt. Also ist dieser Konflikt überhaupt da? Spielt das vielleicht überhaupt eine Rolle oder nicht? Was ist mit ihrer eigenen Familie, sowohl die Eltern als auch ihr Mann und ihre Freundin? Ja, liegt das vielleicht wirklich an ihrer Vergangenheit, dass sie so ist, wie sie ist? Also da wird einiges zusammengeschoben hier in diesem Buch. Und das ist dann auch schon gleich die Kritik, die ich da habe. Es sieht von außen fancier aus, als es ist, wenn man drinsteht. So möchte ich es vielleicht mal zusammenfassen. Also diese Idee, die eigene Familiengeschichte, diesen inneren Konflikt zwischen Unterdrückten und Unterdrücker aufzuarbeiten, den finde ich super, super spannend. Ich finde auch diese Familienkonstellation, diese polyamoröse Beziehung und diese Gedanken, wie sie sie überträgt, auch sehr interessant. Für mich hat das nur alles nicht so wirklich zusammengepasst, weder das eine noch das andere. Und dafür, dass diese Themen so spannend und interessant klingen, fand ich es in der Umsetzung auch relativ, ja, fast schon langweilig, möchte ich eigentlich sagen. Es gibt da noch so ein paar andere interessante, durchaus geschichtliche Twists oder Seitenplots, möchte ich sie mal nennen. Der Charles Wiener, der hat nicht nur ein uneheliches Kind hinterlassen, oder auch nicht, da ist sich die Forschung ja nicht eins, sondern er hat auch ein anderes mitgenommen nach Europa, einen Jungen, ja, um ihn zu zeigen, wie es damals das Thema war, Stichwort menschliche Zoos und wissenschaftlicher Rassismus, Fetischisierung, was auch eine Rolle spielt bei Gabriella und ihrer Affäre mit der weißen Frau. Also das sind alles durchaus interessante Themen. Ich fand sie nur halt in der Umsetzung wirklich schwach. Also da hätte mir das Buch doch noch ein bisschen mehr Pfeffer geben können, sodass ich mich dann leider doch eher so ein bisschen durchgelangweilt habe. Maike hat mitgelesen. Maike, erging es dir ähnlich oder hast du mehr Feuer für die Wiener?
Nee, also mir ging es genauso. Ich dachte mir, das ist so interessant und hat so viel.
Geiles Fazit. Nee.
Ja, das war's. Tschüss. Ja, lass mich kurz erklären, warum. Also Charles war ja ein österreichischer Jude, der nach Frankreich emigriert ist und dort ein katholischer Eroberer in Südamerika wurde und ein Kolonialist, der Raubkunst gestohlen hat. Was eine Geschichte. Das sind alles so Aspekte, das wird alles nicht ausreichend beleuchtet, finde ich. Also auch das Versprechen, das uns Gabriella Wiener über ihre eigene Identität gibt, die ja wie Valeria Luiselli aus Mexiko sagte, bisschen Pass pro Todo für den Kontinent steht und die komplexen Verhältnisse zwischen den Conquistadores, den Eroberern dort, denen die Raubkunst exportiert haben, den Kolonialisten und natürlich der Bevölkerung vor Ort, der indigenen Bevölkerung, der zugewanderten Bevölkerung. Das alles könnte man unglaublich interessant hier ausarbeiten. Es wird aber nicht gemacht. Und das teilweise driftet es dann auch wirklich ab in Dummheit, Entschuldigung, ich muss es jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen, aber wenn hier Argumente aufgemacht werden, wie, dass ich meinen Ehemann und meine Geliebte betrüge, daran sind der Kolonialismus und meine Daddy-Issues schuld, dann bin ich einfach ratlos. Dann bin ich einfach ratlos, weil es erstens mal sehr, sehr blöd ist und zum anderen natürlich auch hier jemand, also das autofiktionale Ich, was ja nicht dasselbe ist wie die Autorin, das möchte ich ja nochmal betonen. Aber weil hier jemand auch ohne Not komplett seine Agency aufgibt und halt seine Entscheidung überhaupt nicht für sich beansprucht, sondern sagt, ja, es ist ein Schicksal, dem ich nicht entfliehen kann. Ja, viele Dinge in unserer Identität sind, können wir nicht entfliehen, aber ob wir unseren Ehemann betrügen, da haben wir schon ein Mitspracherecht. Und ich finde, das delegitimiert dann sehr, sehr viele andere Aspekte, wo man mit großem Recht darauf hinweisen kann, dass es die Marginalisierung gibt, dass es eine Benachteiligung gibt, dass es innere Konflikte gibt. Aber das geht hier alles derartig durcheinander. Teilweise musste ich auch, wenn wir hier schon bei der Autofiktion als großem Trend sind, an Didier Eribon denken, dessen Retour à Reims ich gerne und immer wieder vorwerfe, dass es viel zu einseitig den Klassismus darstellt und den Menschen, die davon betroffen sind, auch die Agency nimmt. Das sah ich hier häufig in einem recht ähnlichen Licht. Also mich hat das irgendwann angefangen zu nerven, dass hier eine hochkomplexe Geschichte mit wichtigen Fragen schlummert, die dann reduziert wird auf: Ich bin voll genervt, dass meine Vorfahre ein weißer Mann war. Das ist doch nicht das Komplexitätslevel, wenn dein Vorfahre jemand war, der ein Rassist war, der dein Heimatland ausgeplündert hat für seinen eigenen Vorteil und für die Glorie von Frankreich. Also sorry, da bin ich dann auch enttäuscht, zumal man ja auch nochmal die Dynamik aufzeigen kann, was ein bisschen gemacht wird, aber aus meiner Sicht nicht ausreichend, dass Charles als Jude ja auch einer marginalisierten Gruppe angehört hat und versucht hat, eine Art von Sicherheit und Akzeptanz in Frankreich zu finden, indem er indigene Bevölkerung in Südamerika exotisiert und ausbeutet. Das war mir einfach zu wenig und wirklich habe mich teilweise als Leser auch ein bisschen verhohnepiebelt gefühlt, muss ich sagen.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich glaube, das war auch wirklich tatsächlich so mit mein größtes Problem, dass man die Teile so schlecht zusammenführen kann. Also ähnlich wie bei Kein Fluss vorhin, ne, wo ich auch gesagt habe, es wäre vielleicht irgendwie zwei Kurzgeschichten besser. Also auch hier, dieser Geschichtsplot mit all den Themen, die du gerade ausgeführt hast, die ich gerne noch mehr, noch intensiver gelesen hätte. Und auf der anderen Seite diese polyamoröse Beziehung, die auch super interessant ist. Grundsätzlich liest man auch nicht oft genug.
Das stimmt.
Aber dann liest man es und denkt sich, oh Gott, ist das öde. Ist ja. Ne? Also bin ich total ratlos. Und ne, ihr wisst es, wir sind der sexpositive Podcast. Aber ja, nee, also schnarchig sollte es auch nicht sein, ne?
Ja, also was da so ein bisschen rübergekommen ist bei diesen Sexpassagen und wie du richtig sagst, Annika, wir fordern ja immer mehr Sex in Büchern, aber wir wollen gut geschriebene, komplexe Sexszenen. Grüße gehen raus an Garth Greenwell. Danke für das ARC deines neuen Buchs auf Englisch. Läuft bei mir. aber hier hat man das Gefühl, dass die Person, die es erzählt, sich wahnsinnig edgy findet und wahnsinnig wild und wahnsinnig punky. Und nichts ist weniger wild und punky als jemand, der sich unglaublich wild und punky findet. Ja, ich hatte Sex hinter der Statue, weil ich stehe auf Statuen. Da denke ich mir einfach nur, oh komm, ist gut jetzt. Und man merkt aber, dass die Person, die es erzählt, die Erzählerin, das alles unglaublich progressiv findet, aber als Leser ist es einfach nur langweilig. Es ist einfach nur langweilig und belanglos. Und man denkt sich, boah, polyamoröse Beziehungen, wie trist ist das denn? Das kann nicht die Textaussage, die gewünschte gewesen sein. Faszinierend. Aber ich glaube, der Frust, der sich bei uns bahnschlägt, Annika, zeigt, dass wir die spannende Geschichte hier sehen, zwischen den Trümmern und die eigentlich hören wollen.
Ja. Also genau wie du sagst, ich kann da auch ehrlich gesagt gar nicht mehr anfügen, es lässt mich sehr ratlos zurück, wie man das wirklich, also die Anlage war gut, Ausführung, nee, leider schade, aber nix für uns. Es ist halt auch, ja, Autofiktion braucht keine tote Mutter, um nicht so richtig gut zu sein.
Ja, wo sind eigentlich die toten Mütter? Das möchte ich hier mal kritisch anmerken. Beim letzten Booker war alles über tote Mütter und jetzt, also was haben wir hier, politisches alles, muss man sagen, sehr politisch? Und Verweise auf Kunstwerke außerhalb des Textes. Ne? Das sind so die Parallelen. Habt ihr noch was anderes?
Nee.
Okay.
Nö.
Gut. Das war's.
Das war's.
Aber immerhin, ist ja schon mal ein bisschen was. Annika, wo kann man sich dieses Buch denn zulegen?
Undiscovered von Gabriela Wiener in der jetzt nominierten Übersetzung von Julia Sanchez ist bei Pushkin Press erschienen.
Okay. Damit sind wir leider schon am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, komm Leute, heute gab es 4 Bücher, ne? Also ja, jetzt nicht rumweinen hier.
Kann keiner meckern.
Ich kann noch weiter mit euch diskutieren, Leute.
Ja, das würde ich auch immer gerne machen. Aber das machen wir in 2 Wochen wieder. Wenn es wieder heißt Papierstauzeit. Bis dahin, liebe Leute, wie immer. Gehabt euch wohl, lest was Gutes, bleibt so cool, wie ihr seid und bleibt natürlich auch bitte gesund. Bis dahin dürfen wir euch das Tschüss anbieten.
Tschüss. Tschüss.